Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel, das ist heute unser Schwerpunkt. Basel im Zeichen von der Basel World. Die weltgrösste Uhren- und Schmuckmesse kommt auch dieses Jahr schick daher, trotz Grossbaustelle. Und das kleine Basler Uhrenlabel Zenowatch fliegt in die ganze Welt. Der Besuch im Atelier später in der Sendung. Die weiteren Themen, zurück in der Gewinnzone. Der Basler Logistikkonzern Panalpina hat sich von unrentablen Kunden getrennt. Gelassenheit bei den Baselbieter Lehrern. Am Schluss entscheidet wahrscheinlich die Bevölkerung über das Sparen bei der Bildung. Das Wetter, in der Nacht regnet es und schneit es. Morgen gibt es teilweise auch Sonne. Am Mikrofon Christoph Ratz. Wenn Tausende von Blumen auf dem Messplatz sind, wenn teure Autos herumfahren und wenn ein Haufen Leute in teuren Anzügen und mit luxuriösen Uhren herumspazieren, dann ist in Basel Zeit für die Basel World. Die Uhren- und Schmuckmesse zieht auch in diesem Jahr wieder rund 100'000 Gäste an. Dieses Jahr findet die Basel World im Rahmen von einer Baustelle statt. Benedikt Erni.
Seit rund einem Jahr läuft die Baustelle bei der Messe im Glei Basel auf Hochtouren. Bis zur Nacht am 10 Uhr wird dort geschafft, also praktisch rund um die Uhr. Jetzt ist auf einmal absolute Ruhe. Die Aussteller und Besucher von der Uhren- und Schmuckmesse sollen auf keinen Fall gestört werden durch laute Baumaschinen oder Baudreck in der Nase. Ganz wegzaubern lässt sich die Baustelle dann aber doch nicht. Hier und dort sieht man noch das ein oder andere Gerüst. Der Chef der Messe Schweiz, der René Kamm.
Das ist wirklich eine Baustelle. Wir haben sie einfach schön dekoriert, dass sie nicht so schlimm aussieht, oder? Aber auf diese Messe hat es jetzt überhaupt keinen Einfluss, außer dass wir ein bisschen mehr Dekorationsaufwand hatten als sonst. Entscheidend ist, dass es eine temporäre Situation ist und dass wir nächstes Jahr den Neubau können in Betrieb nehmen. Das ist eigentlich das Entscheidende.
Das heisst, 10 Tage sind Bauarbeiter, Baulärm und Baumaschinen weg. Dann wird wieder mit Vollgas geschafft und im Februar nächsten Jahr soll alles fertig sein. Fertig ist dann auch der Querbau über den ganzen Messeplatz, die sogenannte City Lounge. Dieser Teil ist der umstrittenste Teil des ganzen Neubau. Bei der Volksabstimmung über den Messeneubau war die City Lounge ein Thema gewesen. Man hat auch die Dimension und die Wucht des neuen Gebäudes gestritten. Der Bau ist jetzt zwar noch nicht fertig, trotzdem bekommt man mal einen ersten Eindruck, wie es mal könnte aussehen auf dem Messeplatz. Und da muss man sagen, es ist doch ziemlich düster unter dem grossen Dach unter dieser City Lounge. Trotz viel Sonne heute Morgen und zusätzlichen Scheinwerfer mag keine Glitzer- und Glamour-Stimmung aufkommen. Der René Kamm reagiert sofort und sagt, man dürfe jetzt ja keine falschen Vergleiche ziehen.
Im Moment ist es einfach, man muss wissen, das ist einfach noch 2 Meter tiefer, als es nachher ist, weil das ist ja ein Untergerüst, oder? Ein Baugerüst drunter. Und durch das ist es auch noch viel dunkler, weil nachher ist ja ihr müsst euch vorstellen, die Foyer sind ja nachher hell beleuchtet von innen. Das Licht geht auch in die City Lounge, dann kommt das Licht von oben dazu. Dann gibt es noch ein Beleuchtungskonzept, das wird natürlich nachher viel freundlicher, als es heute ist.
Es ist also noch zu früh, um sich ein abschließendes Urteil zu bilden über den neuen Messeplatz. Das Jahr 2012 ist für die Messe ein Ausnahmejahr und die Messeleitung versucht, mit Baustopp und Dekorationen das Beste daraus zu machen. Szenenwechsel vom düsteren Messevorplatz in die Halle von der Basel World. Dort merkt man dann gar nichts von der Baustelle. Wie eh und je strahlen und glitzern die millionenteuren Bauten von den Uhren- und Schmuckhändlern, als ob es keine Euro- oder Wirtschaftskrise gäbe. Und tatsächlich, trotz der Uhrenindustrie der Krise. Basel und Basel World profitieren vor allem von den Asiaten und den Südamerikanern, die das Geschäft mit dem Luxus rausrissen.
Das sind vor allem demografische Effekte. Eben in Asien, in diesen Emerging Markets, nicht übrigens nicht nur Asien, Südamerika, da haben sie eine wachsende Mittelschicht. Und die Leute, die haben, irgendwann haben sie mal den Reiskasten, irgendwann haben sie mal den Fernsehapparat. Und dann kommt der Wunsch, dass man auch mal sich anfängt zu schmücken. Und dann will man eine Uhr und dann will man natürlich das Statussymbol ist eine Schweizer Uhr. Und das sind die Effekte, die man jetzt spürt, die wachsende Mittelschicht in diesen Emerging Markets.
Und René Kamm betont, dass es keine leeren Floskeln sind, sondern eine längerfristige Entwicklung. Nächstes Jahr, wenn der Messeneubau fertig ist, gibt es in der ganzen Messe mehr Platz. Und der ganze Zusatzplatz ist heute schon verkauft. Man reisst sich immer noch darum, bei der Basel World dabei zu sein.
Der Basler Logistikkonzern Panalpina hat ein paar unruhige Jahre. Ein grosser Korruptionsfall in Nigeria, eine Krise, wo das Frachtgeschäft weltweit eingebrochen ist, ein Kartellverfahren in den USA. Letztes Jahr aber hat der Basler Logistikkonzern offenbar wieder in ruhigere Gewässer zurückgefunden. Das zeigen die neuesten Geschäftszahlen. Panalpina hat sie heute in Zürich präsentiert. Genauer angeschaut hat Evelyn Kobler aus der Wirtschaftsredaktion von Schweizer Radio.
Jahreszahl präsentieren ist Chefsache. Wobei bei Panalpina muss man eigentlich von Chefinnensache reden. CEO ist DC 2006 die Ostschweizerin Monika Ribar. Zum Zahlenset, das sie heute präsentiert hat, sagt sie, es seien solide Zahlen. Der Umsatz ist auf den ersten Blick zwar zurückgegangen, und zwar deutlich um 9% auf noch 6,5 Milliarden Franken, aber daran ist vor allem der Starkfranken geschuld. Ohne den Wechselkurseinfluss wäre der Umsatz leicht gestiegen. Und unter dem Strich hat es das Mal auch keinen Verlust mehr gegeben wie noch vor einem Jahr, sondern einen Gewinn von 127 Millionen. Zu all dem sagt Monika Ribar:
Ich glaube, wir können mit gutem Gewissen sagen, mit der Basis, die wir 2011 gelegt haben, we are ready for takeoff.
Bevor sie jetzt mit ihren weltweit über 15'000 Mitarbeitern, die davor rund 300 in Basel sitzen, kann durchstarten, hat sie müssen Panalpina fit trimmen. Das ist vor allem in der Luftfracht nötig gewesen, der grössten Sparte vom Konzern, wo rund die Hälfte vom Umsatz herkommt. Dort hat Panalpina letztes Jahr eine ganze Reihe von Kunden abgestossen, weil sie mit denen statt Geld verdient, Geld verloren hat. Stellt sich die Frage, wieso Panalpina die 7 Kunden überhaupt mal angenommen hat.
Die Frage ist berechtigt und wir sind nicht bester Lotzi, das ist so.
Das Problem bei diesen Kunden war eben, dass die Finanz- und Wirtschaftskrisen ab 2009 das globale Logistikgeschäft total auf den Kopf gestellt hat. Da hat Panalpina einer Reihe von Kunden Transportpreise versprochen, die sich so dann plötzlich nicht mehr gerechnet haben, erklärt die Chefin. Aus diesen Fehlern will Panalpina jetzt aber lernen, will 2012 profitabler arbeiten und will dabei auch zünftig wachsen. Schneller wie Konkurrenz. Erreichen will das die Chefin mit neuen Angeboten für ihre Kunden, sagt sie und macht gerade ein Beispiel. Die Pharmaindustrie, die sucht immer mehr Transportmöglichkeiten für neue Medikamente, die keine Temperaturschwankungen vertragen, die also gut gekühlt transportiert werden müssen.
Und hier haben wir einerseits durch die Flugzeuge, wo wir die einzelnen Teile unterschiedlich kühlen können, auch mit einer Kontrolle dieser Kühlung, aber natürlich auch Kühlboxen für Pharmaindustrie, aber auch für andere Industriebereiche. Und in der Kombination mit den Fliegern ist das ein Produkt, wo wir heute schon sehen, dass das von unseren Kunden sehr, sehr stark nachgefragt wird.
Ob mit so Ideen und Angeboten Panalpina das Jahr wirklich abheben, durchstarten, wie das der Monika Ribar vorschwebt, das muss der Konzern zuerst beweisen. Klar ist bis jetzt nur, dass 2012 für die Logistikbranche kein einfaches Jahr wird. Wegen der Schuldenkrise, der schwachen Konjunktur und dem starken Franken.
Der Beitrag von der Evelyn Kobler aus der Wirtschaftsredaktion von Schweizer Radio. Apropos Frauen in Führungspositionen, für das Ziel hat sich in der Nordwestschweiz vor einem halben Jahr eine Projektgruppe gebildet. Sie hat Verwaltungsräte von staatsnahen Betrieben in der Region angeschrieben und gefordert, sie sollen doch mehr Frauen in ihre Verwaltungsräte aufnehmen. Aus Anlass vom Tag der Frau von morgen zieht die Gruppe jetzt eine Zwischenbilanz und die falle enttäuschend aus. Keine von den 20 angefragten Firmen hat auch nur eine Anfrage gestartet, um eine Frau neu in Verwaltungsrat aufzunehmen, teilt die Projektgruppe heute mit. Weitere Meldungen aus der Region. Der Reaktorblock 2 vom elsässischen Atomkraftwerk Fessenheim ist wieder am Netz. Das teilt die Kraftwerksleitung heute mit. Die Reparatur- und Verbesserungsarbeiten für das AKW haben über 200 Millionen Euro gekostet und sind mehr als 9 Monate gegangen. Das Atomkraftwerk Fessenheim ist seit 1977 in Betrieb. Es ist das älteste von Frankreich und höchst umstritten. Kritiker sagen, das AKW sei zu wenig sicher, vor allem wegen dem Erdbebenrisiko im Oberrheingraben. Auch die beiden Basel verlangen schon lange, dass das AKW abgeschaltet wird. In der Region Basel haben im Januar deutlich mehr Gäste übernachtet. Um volle 13% haben die Übernachtungszahlen in den Hotels hier zugelegt. Damit geht es der Region Basel klar besser wie der übrigen Schweiz. Gesamtschweizerisch sind Logiernächte in den Hotels im Januar nämlich zurück um 4,5%. Besonders stark abgenommen haben schweizweit die Übernachtungen von ausländischen Gästen. Der starke Franken hat mehr ausländische Touristen abgehalten, in der Schweiz zu übernachten, teilt das Bundesamt für Statistik heute mit. Die Arbeitslosenquote in den beiden Basel ist im Februar stabil geblieben. In Basel-Stadt sind 3,7% der arbeitsfähigen Leute ohne Stelle. Basel-Stadt liegt damit ein bisschen über dem Schweizer Durchschnitt von 3,4%. Unter dem Schweizer Durchschnitt ist die Arbeitslosenquote im Baselbiet, hier beträgt sie 3%. Die Basler Regierung hat Beiträge bewilligt, die aus dem Swiss Laws Fonds an verschiedene Kulturinstitutionen ausgezahlt werden. Insgesamt werden aus dem Swiss Laws Fonds 660'000 Franken ausgezahlt. Die grössten Unterstützungsbeiträge gehen ans Festival Culturescapes, für das Festival, das dieses Jahr Moskau im Zentrum hat. Culturescapes bekommt 150'000 Franken. Der Verein Im Fluss bekommt für das Kulturfloss dieses Jahr 120'000 Franken. Und für ein Jubiläumsfest bekommt der Jugendfestverein Kleibasel 75'000 Franken. Seit Monaten gibt es in der Baselbieter Politik fast nur noch ein Thema, das Sparen. Im letzten Sommer hat die Regierung bekannt gegeben, dass sie sparen möchte, auch bei der Bildung, beim öffentlichen Verkehr, und sie will auch Baselbieter Schlösser verkaufen, um mehr Geld einzunehmen. Vor allem gegen diesen Teil des Sparpakets hat es einen Haufen Protest gegeben. Wo genau der Kanton künftig tatsächlich Geld einsparen will, das zeigt aber erst die Landratsdebatte zum Sparpaket. Und die Debatte, die fängt morgen an. Eine Prognose kann man schon heute abgeben. Der Protest gegen den Sparplan vom Kanton geht auch nach der Landratsdebatte weiter. Patrick Künzle.
Der lütische Protest gegen den Sparplan der Baselbieter Regierung ist in den letzten Monaten von den Lehrerinnen und Lehrern gekommen. Sie sind sogar mehrere Mal auf die Strasse gegangen, um zu demonstrieren. Etwas, was man im Baselbiet von den Lehrern nicht gewöhnt ist. Tatsächlich haben die Lehrer bei den Spardebatten im Landrat etwas zu verlieren. Vorgesehen ist zum Beispiel, dass bei ihnen Stellen abgebaut werden und dass die Sekundarlehrer für den Gleichlohn mehr arbeiten müssen. Trotzdem wirkt Christoph Straumann vom Lehrerverein Basel-Land ziemlich entspannt vor der Landratssitzung.
Es ist so, dass ich nicht nervös bin in dem Sinn. Wir haben gemacht vom Lehrerverein aus, was man kann. Wir haben im Übrigen darauf hingewiesen, mit grossen Veranstaltungen in Mitenza, in Muttenz und auf der Strasse vor dem Regierungsgebäude, dass es eben nicht so ist, dass die Lehrpersonen vor allem etwas zu verlieren haben, sondern die ganze Bildung vom Kanton Basel-Land.
Dass die Lehrer jetzt so ruhig bleiben, ist erstaunlich, aber nur auf den ersten Blick. Für die Lehrer geht es bei der Landratsdebatte nämlich noch nicht um alles oder nichts. Als Reaktion auf die Sparpläne der Regierung gibt es 4 Volksinitiativen, die den Abbau bei der Bildung verhindern wollen, und die 4 Initiativen kommen im Juni vor das Volk. Der Christoph Straumann vom Lehrerverein glaubt, dass die 4 Bildungsinitiativen gute Chancen haben.
Tatsächlich so, dass in den letzten Jahren immer dann, wenn es darum gegangen ist, dass Baselbieter Stimmvolk zu Bildungsvorlagen hat man sich Stellung genommen, dass dann das Stimmvolk ganz deutlich zugunsten von der Bildung in Baselbiet votiert hat. Wir zählen natürlich darauf, dass wenn das im Landrat nicht wird gelingen, dass die Volksabstimmung hier ein klares Verdikt wird fällen.
Die Lehrerinnen und Lehrer vertrauen also darauf, dass das Volk hinter ihnen steht. Und sie sind damit nicht allein. Auch die Leute, die sich gegen den Sparplan beim öffentlichen Verkehr wehren, setzen auf die Baselbieter Stimmbevölkerung. Im Moment sammelt ein Komitee Unterschriften für eine Initiative, die will, dass die Bus und Züge in den Baselbieter Randgebiet immer noch gleich häufig fahren wie heute. Die Margrit Ballscheid, die ehemalige Gemeindepräsidentin von Löffelfingen, gehört zu diesem Initiativkomitee. Und sie sagt,
die Unterschriftensammlung gegen die Ausdünnung im ÖV, die läuft wie verrückt. Also man trifft viel Verständnis fürs Anliegen. Und noch läuft es halt über den Weg, dass die Volksinitiative dann einmal zu einer Volksabstimmung wird führen über die Frage.
Die Margrit Ballscheid geht also davon aus, dass auch über die Sparpläne beim öffentlichen Verkehr am Schluss das Volk entscheidet. Und das Gleiche gilt auch für die Schlösser Wildenstein und Bottmigen. Ein Komitee hat 9'000 Unterschriften für eine Petition gesammelt, die die Schlösser im Kanton möchte erhalten. Zum politischen Druck machen hat das Komitee gestern auch noch eine Volksinitiative lanciert. Der Hans-Rudolf Job vom Initiativkomitee.
Aufgrund von der Petition hat die Regierung gewisse Konzessionen gemacht. Nur scheinen ist die zum Teil noch unklar, unpräzise. Und das ist der Grund gewesen, wo man dann sich entschlossen hat, noch die Volksinitiative zu machen, für den Fall, dass der Schuss hinten raus würde, auch im Parlament.
All die, die sich gegen die Sparpläne der Baselbieter Regierung wehren, vertrauen vor der grossen Landratsdebatte also auf eins, dass über die umstrittenen Punkte im Sparpaket gar nicht der Landrat entscheidet, sondern die Baselbieter Bevölkerung.
Patrick Künzle, über die Spardebatten im Landrat halten wir Sie in unseren Sendungen von morgen auf dem Laufenden. 11:06 Sie hören das Regionaljournal Basel auf RS1. Wenn morgen die Uhren- und Schmuckmesse die Baselworld ihre Türen wieder aufmacht, stehen vor allem die ganz grossen Weltmarken im Mittelpunkt. Omega, Breitling, IWC und wie sie alle heissen, mit ihren prunkvollen Messeständen. Im Schatten von den grossen internationalen Player im Uhrengeschäft behaupten sich aber auch kleinere Spezialisten, darunter auch Uhrenfabrikanten aus der Region Basel. Eine Uhrenmarke, wo der Name Basel sogar im Namen trägt, ist Zeno Watch Basel. Der Gaudenz Wacker ist das Atelier am Hauptsitz von Zeno im St. Johann besuchen.
Noch schmuckloser als Zeno Watch Basel kann sich ein Uhrenlabel an seinem Hauptsitz Alvecum geben. Das Uhrenatelier versteckt sich in einem unscheinbaren Betonbau im St. Johann-Quartier, auf einem Industrieareal hinter endlosen Lastwagenterminals von Coop. Das Empfangsräumchen mit seinem Gucklochschalter hat mehr die Aura von einem Quartierpolizeiposten, der seit der vorletzten Reorganisation in Vergessenheit versunken ist, als von einem Uhrenbrand mit einem Flugzeug im Logo, wo Power, Glamour, Weltläufigkeit ausstrahlen soll. Aber Zeno müsse an seinem Hauptsitz Basel auch gar nicht klotzen, erklärt der 41-jährige Patrick Philipp Huber, der Sohn vom Geschäftsleiter Felix Huber, die zweite Generation im Familienbetrieb. Schließlich sind wir hier nicht in einem Uhrenladen, sondern in der Manufaktur. Und überhaupt?
Hübsch und schön heisst schlussendlich eine Tür. Und das kann man machen mit einem Verkaufsgeschäft. Dort soll sie auch entsprechend d'Ambiance stimmen, aber hier sind wir eher praxisorientiert.
Sprich, im Atelier wird geschafft. Der Patrick Philipp Huber führt durch die Werkstatt. 10 Spezialisten arbeiten hier. Sie reparieren wertvolle Einzelstücke oder sie haben Dutzende von losen Zifferblättern und leeren Gehäuse vor sich, die sie zusammensetzen. Die Mechaniker machen vor allem das, was die Marke Zeno bekannt ist dafür, nämlich
Fliegeruhren montieren. Wir haben jetzt eine ganz grosse mit 55 mm Durchmesser.
Für das steht Zeno. Grosse, fast überdimensionierte Fliegeruhren. Mit ihnen ist das Unternehmen gewachsen. Angefangen hat es in den Jahren zwischen den Weltkriegen. Dort hat Zeno den Auftrag für Fliegeruhren gekriegt. Die männliche Kundschaft hat robuste Armbanduhren für ihre starken Helden Pilotenhandgelenk verlangt. Nur, Armbanduhren sind noch bis in den Ersten Weltkrieg vor allem Frauensache gewesen.
Zeno hat dann gesagt, nein, so ein richtiger Mann, der hat eine Taschenuhr und nicht so ein Motorzeug. Und hat dann aufgrund von dem Kundenauftrag ein Uhrwerk genommen, das sie hatten, nämlich eben ein Taschenuhrwerk, und hat dann dort eine Uhr gemacht. Und der Taschenuhrwerk ist natürlich grösser als ein Armbanduhrwerk. Die Grösse war praktisch gewesen. Man hat es einfach besser ablesen können. Und es war schlichtweg einfach auch billiger gewesen, weil man nicht etwas Neues konstruieren musste.
Vernunft und Pragmatismus von Anfang an. Fliegeruhren mit riesen Zifferblättern sind so das Markenzeichen von Zeno geworden. Insgesamt über 40'000 Stück. Armband- und Taschenuhren fertigen heute Zeno-Werk zu Basel und in den Kantonen Neuenburg und Tessin. Verkauft wird der grösste Teil zu Asien. Wegen dem spürt auch Zeno, wie die grossen Schweizer Uhrenmarken, relativ wenig vom starken Franken. Wichtige Absatzmärkte liegen nicht in Euro-Ländern, sondern in Asien. In weltweit über 40 Ländern machen Zeno-Uhren auch ein bisschen Werbung für ihre Heimatstadt, denn sie tragen den Namen Basel in ihrem Logo auf dem Zifferblatt. Basel ist Teil der Marke Zeno, der Patrick Philipp Huber erklärt.
Basel verbindet viel mit Uhrmacherei verbinden. Was eigentlich nicht ganz richtig ist, wenn man schaut, wie viele Uhren das in Basel hergestellt werden, in der Romandie, Genf, Biel etc. Aber Basel World, wo jetzt dann stattfindet, trägt den Namen Basel und Uhrmacherei natürlich in die Welt raus. Und wir profitieren natürlich mit davon, dass Basel bekannt ist als Uhrmacherstadt und wir gleichzeitig Uhren herstellen.
Uhren ab ein paar hundert Franken aufwärts, also vergleichsweise günstig. Zeno feiert dieses Jahr übrigens ein kleines Jubiläum. Vor 90 Jahren ist die Marke Zeno eingetragen worden. Der Betrieb ist seitdem unabhängig geblieben. Mit seinen Fliegeruhren in diesem Preissegment bespielt das Familienunternehmen von seinem unprätentiösen Basler Hauptsitz aus erfolgreich eine Nische.
Das Unternehmensporträt von Gaudenz Wacker. 3:06 das Wichtigste aus der Obersendung vom Regionaljournal Basel kurz zusammengefasst. In der Messe Basel geht morgen die Weltmesse für Uhren und Schmuck, die Basel World, auf. Eröffnet wird sie vom Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Ausnahmsweise findet die Basel World im Umfeld von einer Baustelle statt, der Baustelle für den grossen Messneubau. die Bauarbeiten, Ruhe während der Messe und die Baustelle ist mit viel Aufwand dekoriert. Die nächste Baselworld 2013 soll dann im Neubau durchgeführt werden. Nach einem Verlust im Jahr 2010 hat der Basler Logistikkonzern Panalpina letztes Jahr wieder Gewinn gemacht, nämlich 126 Millionen Franken. Ein Grund für die Rückkehr in die Gewinnzone sieht die Konzernchefin Monika Ribart darin, dass man sich heute von unrentablen Kunden trennen konnte. Die grossen Gegner vom Baselbieter Sparpaket sind zuversichtlich vor der Landratsdebatte von morgen. Die Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel, die sich gegen das Sparen bei der Bildung wehren, hoffen zwar darauf, dass der Landrat die Sparmassnahmen ablehnt. Falls der Landrat aber trotzdem möchte in der Bildung sparen, dann gäbe es immer noch die Möglichkeit, dass die Stimmbevölkerung den Sparmassnahmen eine Regel vorschiebt und im Juni die 4 Bildungsinitiativen annimmt. Wie es Wetter morgen wird, weiss der Jürg Zock von SF Meteo.
In der Nacht wird es immer mehr zu und gegen Mitternacht kommt vom Markgräflerland her Regen auf. Der Westwind leitet zu, es gibt dann starke und auf die Jurahöhe stürmische Böen. Schneefallgrenze sinken bis zum frühen Morgen auf etwa 400 Meter und die Temperaturen gehen auf etwa 2 Grad zurück. Morgen am Donnerstag gibt es dann vor allem bis etwa Mitte Vormittag noch zeitweise Regen und ab etwa 400 Meter Schnee. Denn am Tag ist zwischen die auch länger trocken mit kurzen sonnigen Abschnitten und es gibt nur noch einzelne Regengüsse. Oberhalb von etwa 300-400 Meter hat es zum Teil auch Schnee dabei. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 5 Grad im Oberbaselbiet und 7 Grad in Basel. Am Freitag wird es dann wieder ziemlich sonnig und auch wieder milder mit etwa 9 Grad.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Im Internet finden Sie uns auf der Adresse regionaljournal.ch und dort finden Sie zur Baselworld auch 2 Interviews, die Sie anhören können, mit dem Messleiter René Kamm und mit der Baselworld-Leiterin Sylvie Ritter. Am Mikrofon begleitet hat sie in der letzten halben Stunde der Christoph Ratz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.